und möchte Sie herzlich begrüßen. Es gibt so einen gewissen Vorspruch. Als Ersten möchte ich unseren Gast begrüßen. Es ist Professor Günter Heidorn, eine, wie er mich verbesserte, Magnifizenz der Vergangenheit, also Rektor der Universität Rostock in den 60er Jahren. Wir hatten eigentlich spontan gehofft auf eine Verstärkung, denn der gegenwärtige Rektor, Magnifizenz Professor Strothotte, hatte sich für dieses Seminar angekündigt mit dem Spruch, ich möchte den Herrn Heidorn doch nicht bloß immer gemalt sehen, sondern auch mal persönlich kennenlernen. Und die Probleme der dritten Hochschulreform, für die ein Teil Herr Heidorn mitsteht, sind Probleme, die wir bis heute haben, das heißt Profilierung, Strukturbereinigung. Aber Magnifizenz, also die Aktive, ist verhindert durch Terminprobleme. Vielleicht kommt er noch, aber ich bin da eher skeptisch. Das lässt sich aber alles nachholen. Und vielleicht an unseren Gast, Heidorn, das Mobiliar, ich habe das den Studis schon erzählt, das gehört zu dieser entwickelten Persönlichkeit, haben wir aus der ehemaligen Bezirksparteischule sichergestellt, als die 3 Tage der Universität gehörte, und damit die Sache nicht auf den Sperrmüll kam, habe ich das im Blaumann persönlich mit studentischen Hilfskräften, einer hat sich noch einen Finger verletzt, sichergestellt. Und das ist ein echter Kuhn, auf den bin ich ganz stolz, der wäre sonst weggeworfen. Und dies gehört eigentlich dazu, es ist ein Beratungstisch. Ja, natürlich kennen Sie ihn, das ist ganz klar. Wir haben, auch das möchte ich noch ankündigen, wir haben wenigstens in meiner Wahrnehmung ein relativ, Vorsicht, Menschenfeind. Wir haben, meine ich, einen relativ starken Beratungsbedarf. Wenn wir mit Zeitzeugen uns unterhalten, ist das wie in einem Kaleidoskop, kommt mir ein neuer. Denn ich möchte für das nächste Mal, das ist aber eine Frage des Angebotes, Sie müssen da nicht kommen, für das nächste Mal räume ich eine Diskussionsrunde ein. Die Diskussionsrunde wird im Anschluss an das Seminar stattfinden. Ich glaube, das ist sehr dringend, dass wir uns darüber unterhalten, und wir müssen auch die Arbeitsaufgaben noch einmal neu besprechen. Darf ich mal nach den Protokollen der ersten Sitzung fragen? Nichts, ne? Protokolle der zweiten Sitzung? Nichts. Leutchen, das geht so nicht. Ich habe jetzt das zweite Band Frau Schäfer zum Schreiben gegeben und das heutige Band gebe ich auch Frau Schäfer zum Schreiben. Sie wird versuchen, das zu schreiben. Aber die Protokolle müssen relativ fix da sein. Das möchte ich Ihnen nochmal sehr ans Herz legen. Die heutigen Referenten ist also Sven Lübbe. Und wer war es noch?
Ich.
Ah ja, das war jetzt Stefan. Sie sind also gehalten, das Gespräch mit Herrn Heidorn, wenn es denn geschrieben vorliegt, zu kontrollieren und mit ihm zu autorisieren. Wir haben absichtlich gesagt, es muss nicht ein Kontakt vorweg sein, aber es wird hinterher ein Kontakt sein, dass das, was Sie sagen, autorisiert wird von Ihnen.
Einverstanden.
Nicht? Damit also dieses ein echter Zeitzeugenbericht ist, der von demjenigen, der gesprochen hat, gegengezeichnet wird als korrekt. Und ich habe das gesprächsweise neulich erwähnt, es war Herr Moll, der gesagt hat, das möchte ich bitte, damit nicht hinterher jemand behauptet, ich hätte etwas gesagt, was ich nicht gesagt habe. Und das finde ich durchaus verständlich, aber das Einverständnis eines jeden Einzelnen wird eingeholt. Und auch dieses, es kristallisieren sich Pläne, auch einmal eine Veröffentlichung aus diesen Protokollbänden zu machen, aber das werden wir sehen. Es war üblich, dass sich, wenn denn einer unserer Zeitzeugen im Catalogus Professorum war, ihn gezeigt habe. Selbstverständlich ist Herr Heidorn drin. Aber ich kann ihn nicht zeigen, weil hier der Access Point, den wir hatten, nach einer Woche schon geklaut war. Und das Rechenzentrum nun die Dose noch abgeklemmt hat. Ich komme nicht ins Netz. Sie haben Herrn Heidorn auf dem Stick. Dann bitte zeigen Sie das mal her, dann können wir das hier kurz unterbrechen. Nein, ich habe den Beamer nicht. Nee, das dauert mir zu lange. Das ist zu viel Technik. Aber Sie sind alle gehalten im Catalogus Professorum, der jetzt auch eine sehr bequeme Adresse hat, eine ganz kurze, können Sie auch Favoriten legen, können Sie also die nachsehen. Und ich sagte Ihnen, dass der Strothotte, der heute ja auch da sein wollte, auch längst im Katalog ist, da hatte ich die Angaben schon nach 3 Stunden. Bei manchen warte ich schon 1,5 Jahre, aber das sind die unterschiedlichen Tempi in der Bearbeitungszeit der Professoris. Nun ist es so, wir haben 2 Zeitzeugen gehört, wir haben immer darum gebeten, eine kurze autobiografische Notiz zu geben und dann sozusagen auf den Teil der mehr dienstlichen Tätigkeit einzugehen, die, sagen wir, für den Zeitzeugen, wie aber auch für uns von Interesse sind. Und ich sagte Ihnen, dass Herr Heidorn einer der Mitgestalter der dritten Hochschulreform ist, die uns schon häufig begegnet ist. Und darüber würden wir gerne etwas hören. Es sind nachher auch selbstverständlich Fragen möglich. Ich darf mich bei Herrn Heidorn noch einmal außerordentlich bedanken, dass er bereit ist, hierher zu kommen. Im November ist das Wetter meistens schlecht und es war auch nicht leicht zu finden. Aber wir sind Ihnen sehr dankbar, dass Sie zu uns als Zeitzeuge gekommen sind. Und vielleicht eine persönliche Bemerkung. Ich sage immer, ich lade meine guten Freunde ein. Das wirkt bei den Personen, die so unterschiedlich sind, vielleicht etwas merkwürdig. Aber ich brauchte Herrn Heidorn nur zu sehen, um zu sagen, das ist eine Führungspersönlichkeit, leitende Funktion, versteht man sich sofort mit. Und nicht wahr, es gibt auch mit Herrn Meinl, habe ich mich auf Anhieb verstanden, solche Leute kommen in diesem Semester. Wie wir es im nächsten Semester machen, werden wir sehen. Das ist vielleicht eher im anonymen Bereich. Aber ich darf es sagen, dass eine persönliche Achtung mich mit Herrn Heidorn verbindet. Für den bin ich ein junger Hupfer, für Sie nämlich ein alter Knacker. Aber da sehen Sie, dass das zwischen den Generationen durchaus auch möglich ist. Herr Heidorn, jetzt haben Sie bitte das Wort.
Danke sehr. Meine Damen und Herren, also um auf den alten Knacker zurückzukommen, ich bin in der Tat 81 Jahre alt. Wer nachrechnet, kommt darauf, dass ich im Jahre 1925 geboren wurde, und das in Hamburg. Ich komme aus einem Elternhaus, dem ich also mein ganzes Leben lang viel zu verdanken hatte. Meine Eltern haben mich sehr gut erzogen. Ich bin zunächst lange Jahre ein Einzelkind gewesen und habe nachher noch drei Geschwister bekommen. Wichtig für mein Leben war Folgendes. Ich habe sehr viel Gutes in meiner Jugend, aber auch sehr viel Schlechtes erlebt. Mein Vater war zum Beispiel 6 Jahre arbeitslos. Und da ich Gymnasien besucht habe und man noch Schulgeld mitbringen musste, musste ich mich anstrengen, um Schulgeldfreiheit zu erhalten. Das waren zwar bloß 20, 30 Reichsmark, aber für Arbeitslose war das enorm viel Geld. Und es blieb ja nicht beim Schulgeld, man musste ja auch Bücher und andere Dinge kaufen. Ich war also gezwungen, halbwegs fleißig zu sein. Nichtsdestoweniger habe ich mich sehr für Musik interessiert, habe einige Instrumente gespielt und auch in der ersten Jugend des ersten FC Kaiserslautern, ich bin sehr traurig, dass die auch in die zweite Liga abgerutscht sind, aber da spreche ich mich von jeder Schuld frei. Wichtig ist, ich habe die Schulen in Hamburg, zunächst die Volksschule, dann ein Gymnasium, dann ein Freier von Stein Gymnasium in Schneidemühl erlebt, das heute zu Polen gehört und den Namen Piwa trägt, und dann das humanistische Gymnasium in Kaiserslautern besucht. Das hing mit dem Beruf meines Vaters zusammen, der nach 6 Jahren Arbeitslosigkeit seinen Beruf gewechselt hatte und Opernsänger wurde. Er wurde kostenlos ausgebildet und hat dann das, was er seinem Gesangslehrer schuldete, dann mit Hilfe der Engagements dann wieder zurückgezahlt. Er hatte aber ein wichtiges Angebot, zur Reichstheaterschule nach Berlin zu kommen mit Stipendium. Das hat er aber abgelehnt, weil damit die Verpflichtung verbunden gewesen wäre, der NSDAP und der Deutschen Arbeitsfront beizutreten. Damit wird sichtlich, ich komme aus einem Haus, das antinarzistisch primär aus religiösen Gründen gewesen ist. Und zwei Verwandte von mir, Cousins meines Vaters, haben einige Jahre im Konzentrationslager zugebracht, ob ihrer Einstellung. Das ist nicht ganz unwichtig, weil das natürlich mein Leben doch beeinflusst hat. Ich bin dann 1943 zur Kriegsmarine gekommen und nach 16-wöchiger Ausbildung nach Frankreich, erst zur 4. Torpedoboot-Flottille, und nachdem ich doch es erwischt hatte, just am 25. Dezember 1943 ging unser Boot durch Beschuss des Gegners unter und ich habe zusammen mit drei Kameraden überlebt. Insgesamt haben 16 überlebt von etwa 100 Mann und das am ersten Weihnachtsfeiertag wurde ich dann nach 14 Stunden und 15 Minuten von einem deutschen U-Boot aus dem Atlantik gefischt. Das prägt. Wir haben überleben können, ich will nicht auf Einzelheiten eingehen, dank der Kleidung und weil es ein Schlauchboot war. Und dieses Ereignis hat mein ganzes Leben doch wesentlich beeinflusst, weswegen ich wirklich, eigentlich könnte man sagen, von Grund auf immer ein Antimilitarist dann geworden bin. Ich verfolge im Augenblick mit Interesse gelegentlich Sendungen im ZDF, die von einem Syndrom sprechen, das dem Vietnam-Syndrom vieler amerikanischer Soldaten offensichtlich ähnelt. Die Soldaten von der Bundeswehr, die zurückgekommen sind aus Afghanistan oder aus dem Kosovo und sonst was. Ich kann das nachempfinden. Jedes Mal am 25. Dezember, während des Feiertags kommt, überkommt es mich. Das wird man nicht mehr los. Das ist insofern von Bedeutung gewesen, weil nach 45, nachdem also ich am 2. Mai in amerikanische Kriegsgefangenschaft geraten war und dank verschiedener glücklicher Umstände am 25. Juni 45 schon wieder draußen war und nun im Kreis Limburg an der Lahn landete, wo meine Eltern, die in Kaiserslautern ausgebombt waren, eine Bleibe gefunden haben und ich dann mich mit dem Gedanken trug, ein Jurastudium aufzunehmen. Ich war in Heidelberg fernimmatrikuliert, sowas gab es während des Krieges, aber das war nichts Wirkliches. Gelegentlich schickten die ein Lehrbrieflein, aber es war nicht ernst zu nehmen. Ich habe dann in Köln 1946 mein Jurastudium begonnen. Und von diesem Tage an war ich nun politisch aktiv. Ich werde den Tag nie vergessen, wie als ich zur Vorlesung ging und ein Herr, der noch grauer war als ich heute bin, Flugblätter verteilte und sich vorstellte als Fernando Casaretto und uns einlud zu einer Gründungsversammlung der FDP. Mit einem Kommiliton oder Freund, sollte ich besser sagen, sind wir dahin gegangen. Und ich bin nach demselben Abend Mitglied der Freien Demokratischen Partei geworden. Das war, wie gesagt, 1946. Und habe dann zwei Kreisverbände der FDP mitgründen können und mitgründen müssen, aus einem einfachen Grund. Ich hatte keine braune Vergangenheit. Und da ein Gründungsausschuss immer von der britischen Besatzungsmacht genau untersucht wurde, war es doch sehr schwer, Leute zu finden, vor allen Dingen Ältere, die halbwegs anständig durch diese faschistische Diktatur gekommen waren. Gab es wenige. Einer meiner Kommiliton in den Seminaren war eine absolute Ausnahme. Er war Major, Ritterkreuzträger gewesen und trug den Namen Mende und war später Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland und Minister nicht nur im Adenauer Kabinett. Ich habe diese Leute kennengelernt und habe auf einmal festgestellt, dass ich doch bei den Falschen gelandet war. Denn ich wurde einmal zum Beispiel zum Freiherrn von Lammezahn geschickt, der ein großes Gestüt besaß, das Gestüt Schlenderhahn, um 15.000 Mark, was war damals immer noch Reichsmark, aber doch auch schon ein schönes Sümmchen Geld, mal nur so nebenbei zu holen. Da mein Vater aber eben kein Großunternehmer war, habe ich doch begonnen, mir den Kopf zu zerbrechen, wieso spenden die da eigentlich, was haben die für Absichten. diese Gedanken waren auf die Dauer natürlich mit der FDP, der Mitgliedschaft, nicht vereinbar. Ich hatte zwar eine gute Zeit, auch aus finanzieller Hinsicht, denn ich wurde dann für einen Landkreis nebenamtlicher Geschäftsführer, bekam aber dafür ein Geld von 250 Reichsmark, was einem Studenten damals gar gut tat, denn Stipendien und dergleichen gab es eben nicht. Und ich weiß nicht mehr, was mein Zimmer in Köln-Lippes gekostet hat. Ich glaube, das waren doch 25 Mark. Na, die 200 Mark taten mir gut. Und dann bin ich über Nacht in die sowjetische Besatzungszone, das war sie damals noch, gegangen. Und der Grund, warum ich dahin gegangen bin, wohnt mit mir noch im Bad Doberan, in dem Kritzmo im Kreis Bad Doberan. Das war ein 17-jähriges, mittlerweile nun auch älter gewordenes Mädchen, das ich noch im Krieg im März 1945 in Stralsund kennengelernt hatte und weswegen ich das erste Mal auch in den Knast gegangen bin, weil ich nicht zur richtigen Zeit in die Kaserne kam. Und in Stralsund dann seinerzeit die Brücke hochging, und wenn die hochging, dann musste man mindestens eine halbe Stunde warten und konnte nichts mehr machen. Und die sagte, hier wird eine sozialwissenschaftliche Fakultät eröffnet. Und die verteilt auch Stipendien. Willst du nicht kommen? Ich muss sagen, das juristische Studium machte mir keine so große Freude. Was mir an diesem Studium gefiel, und ich hatte wirklich erstklassige Lehrkräfte, Leopold von Wiese und andere, waren soziologische Aspekte und die Geschichte, die Rechtsgeschichte, angefangen von der des alten Roms, und ich war bis zu eben der modernen Rechtsgeschichte, die ja ganz wesentlich geprägt war, durch Preußen. Gut, also das habe ich dann ein bisschen überlegt, und sie holte mich ab und wir sind dann nachts über die damals doch noch auch schon ziemlich befestigte Grenze gezogen bei Salzwedel. Da ich nun ein marinierter Soldat gewesen bin und mich im Landkrieg nicht sonderlich gut auskannte, es ist mir aber gelungen, mich an sowjetischen Posten, die offensichtlich nicht sehr wach waren, in der Nacht vorbeizuschleichen. Denn ich hatte keinerlei Ausweispapiere, die mir das Recht gaben, sowas zu tun. Man brauchte für diese Zwecke damals einen Passierschein. Und ich weiß nicht, was passiert wäre mir. Ich weiß von anderen, dass also das immerhin doch ein paar unangenehme Nächte irgendwo, wenn man erwischt wurde, gebracht hat. Es gab einen politischen weiteren Grund, und der ist für Sie vielleicht überraschend. Mir hat imponiert die Bodenreform, die ich nicht, wie ich später gelernt habe, als eine Agrarrevolution betrachtet habe, sondern als einen Akt der Gerechtigkeit. Weil ich im Westerwall lebte, nach dem Ausgebombtsein, und dort hatten die Bauern alles behalten. Und ich habe erlebt, wie Leute, die Städter alle kamen und Teppich und sonst was brachten, um ein paar Eier oder Schinken zu bekommen. Aber die Leute, die aus Schlesien gekommen waren, aus Ostpreußen und so weiter, hatten nichts. Die waren ärmer denn arm. Und die bekamen nun ein Stückchen Land. Und dafür wurden die, die alles hatten, die Großgrundbesitzer, enteignet, die ja nicht unschuldig waren am Krieg. Man braucht sich nur die Liste der Generale und der hohen Stabsoffiziere der Wehrmacht anzuschauen, und man findet bei fast allen, da saß der Adel. Das hielt ich für einen Akt der Gerechtigkeit. Und das hat mir imponiert. Und da ich niemanden in der Verwandtschaft hatte, der bei den Bankiers zu Hause war, gefiel mir auch, dass man die Banken gleichzeitig verstaatlichte. Und ich meinte dann immer, dass mein Geld bei denen viel besser angelegt war als woanders, das bisschen, was ich ohnehin habe. Und ich habe dann das Glück gehabt, einen akademischen Lehrer, Professor Heinz Herz, kennenzulernen, der nicht nur ein erstklassiger Rhetoriker war, sondern der es verstand, uns den Blick für die Dinge zu öffnen, die hinter den offiziell registrierten historischen Ereignissen standen und stehen. Und er war ein Mann, der hochgebildet war, aus einer deutschen Intelligenzfamilie stammte. Sein Vater war Theologieprofessor in Leipzig, sein Bruder ein berühmter Schauspieler und der andere ein berühmter, auch in der DDR weit bekannter Regisseur. Theaterregisseur, Opernregisseur. Und dieser Heinz Herz, der nebenbei merkt, ein gutes Buch auch geschrieben hat, nicht wahr? Abendland und begründet hat, warum wir, was wir unter Abendland verstehen und was das für ein Kulturkreis war und ist. Ein hochinteressanter Mann. Bei ihm habe ich zuerst gelernt, dass er sagte, man kann den Marxisten ja vieles vorwerfen, aber ganz sicher eines nicht. Niemals hat der Marxist einen Gott für einen Krieg, für ein Unwetter oder sonst etwas verantwortlich gemacht. Oder ist jemand da, der ein Beispiel mir nennen könnte, fragte er. Und da hat er mir so einige Probleme auch und anderen Kommilitonen beigebracht, wie das denn sei mit der Demokratie, die er schätzte, die er wünschte, aber er sagte, die man natürlich auch durchschauen muss. Was ist entscheidend, um politisch richtig reagieren zu können? Wissen. Aber die meisten Menschen haben dieses Wissen nicht. Nehmen Sie eine bayerische Gemeinde. Er war kein Feind der Bayern, das muss ich sagen. Wahrscheinlich nur so hergegriffen, aber so ist das in meinem Gedächtnis bis heute geblieben. Sagen wir am Starnberger See, der Einfachheit halber 1000 Leute, darunter 8 Nobelpreisträger, 8 von 1000. Und alle 1000 gehen nun morgens in die Kirche, hören dem Pfarrer zu und der sagt ihnen, wählt bloß nicht die Schlimmen so und so. Und wenn die Wahlergebnisse rauskommen, dann darf man sich nicht wundern, dass 900 die These des Pfarrers durch ihre Stimme unterstützt haben. Aber auf jeden Fall die Nobelpreisträger nicht. Da muss doch irgendwas dran sein. Und ich habe oft darüber nachgedacht und ich vertrete heute noch die Auffassung, da ist tatsächlich was dran. Ohne Wissen kann man nicht richtig entscheiden. Und schlimm ist, wenn, jetzt gebrauche ich meine Terminologie, die Herrschenden im Grunde genommen manipulieren, damit das richtige Wissen nicht zustande kommt. Herz hat mich dann dazu gebracht, mich mit einem Medium zu beschäftigen, das mich bis zum heutigen Tag nicht loslässt, die Presse. Es ist auch heute noch im Zeitalter der elektronischen Medien ein sehr wichtiges, nicht zu unterschätzendes in der Einflusswirkung. Und mein Studium verlief dann so, dass ich mich immer mehr mit diesen Fragen beschäftigte. Und auf dem Gebiet, was die Presse der Weimarer Republik anbetrifft, habe ich dann auch promoviert. In Berlin an der Humboldt-Universität. In Rostock gab es noch kein Promotionsrecht für solche Dinge. Und einer meiner Lehrer in der philosophischen Fakultät war Professor Gerhard Schilfert. Der war nach Berlin berufen worden und hat aber die Betreuung weiter übernommen. Ich war dann während meines Studiums vielfach tätig. Ich war, da ich beruflich schon gewerkschaftlich organisiert war, dann in der damals 1949 noch existierenden Gewerkschaft tätig im Hochschulvorstand der Gewerkschaft. Und ich muss noch zu Herz einiges sagen und zu einem anderen Mann, den ich kennengelernt habe, der vorübergehend Dekan war aus der Immigration in den USA zurückgekommen war. Das war Hermann Duncker. Hermann Duncker war einer der Begründer der Kommunistischen Partei Deutschlands und war der erste Redakteur während der Novemberrevolution der Roten Fahne. Hermann Duncker war ein hervorragender geistiger Kopf. Er hatte große Ähnlichkeit mit Bismarck. Und ich habe Bismarck nicht selber reden hören, aber so habe ich Bismarck mir im Nachhinein immer vorgestellt, wie Duncker vorne stand mit Stentor-Stimme, hat er frei. Er konnte kaum noch sehen. Studenten, wir mussten ihn immer abholen, zu den Vorlesungen wieder zurückbringen. Aber das war ein Mann, der, wenn er den Mund aufmachte, beeindruckt. Und was ganz wichtig war, er war ein Gegner Stalins und machte eigentlich auch kein Hehl daraus. Sicherlich spielte auch, ich sage auch, eine persönliche Erfahrung eine Rolle. Sein Sohn war, wie er sagte und wie das auch bestätigt worden ist, ein Opfer der stalinischen Herrschaft. Das ist natürlich für einen linken Mitgründer der Kommunistischen Partei das Schlimmste, was er sagen kann. Und er hat nie von dieser Vierereinheit Marx, Engels, Lenin, Stalin gesprochen. Er hörte immer bei Marx auf. Ich bin mal auf einem der ersten Zentralkomitee-Plenarsitzungen, ist auch veröffentlicht worden, schwer kritisiert worden mit meinem Namen. Da sitzt in Rostock ein Dozent, der ein Anhänger des Luxemburgismus ist. Ich habe also nie begriffen, wieso das eine Art Schimpfwort werden konnte. Denn ich habe Rosa Luxemburg immer verehrt, ob ihres Mutes und weil sie wirklich einen demokratischen Sozialismus wollte. Sie ging davon aus, dass die Diktatur des Proletariats nur eine kurze, vorübergehende Sache sein dürfe und nach der Eroberung der Macht muss man zur Demokratie. Muss man das Volk befragen. Sie hat ja aufgrund der Ermordung viele Dinge dann selber nicht mehr beitragen können, aber das, was sie geschrieben und gesagt hat, ist doch ganz, ganz wichtig, so scheint mir auch, für die heutige Entwicklung. Ich habe dann beeinflusst davon, ja, eine Art Dummheit begangen. Ich habe an der Wandzeitung der Gewerkschaft einen Artikel einer westdeutschen Zeitung angebracht mit der Schlagzeile: Wer wird Stalins Nachfolger? 1949. Ich wurde daraufhin in das Büro des Verwaltungsdirektors bestellt. Das war in der Schwanzen Straße. Und da saß der Hauptmann Tabatschnik. Der war von der sowjetischen Militäradministration zuständig, vergessen Sie sich, 1949. Das Ganze war im Juli 1949. Da war noch offiziell die SMAD, die sowjetische Militärorganisation, zuständig. Sie war noch formell Besatzungsmacht und es gab keine deutsche Regierung. Nun, der machte mich fertig und er war in vielerlei Hinsicht, ich sage aus seiner Sicht, nicht ganz unberechtigt. Im Jargon würde man sagen, sehr sauer. Das habe ich damals alles natürlich noch nie so begriffen. Denn über dieser Wandtafel, wo ich mein Wer wird Stalins Nachfolger hingebracht hat, stand nicht Sommersemester, sondern SS. Wenn der diese beiden Buchstaben sah, dann war er nicht mehr ganz weiß ich. Das waren nicht die Runen, natürlich, aber das muss man begreifen, wie die Situation zwischen Deutschen und Russen besatzungsnah war. Da wurde ich nachmittags in die Kommandantur befohlen zum Major Sertschukow, der sich Informationsoffizier nannte, bei dem ich 20 Minuten verhört wurde, und dann landete ich in der Brinkmannstraße beim NKWD und war verhaftet. Meine Tochter war gerade 6 Wochen alt und ich hatte keine Möglichkeit, meine Frau zu informieren. Bis am nächsten Morgen dann Leute zu meiner Frau kamen und sagten, haben Sie gehört, BBC London und RIAS Berlin haben gemeldet, Ihr Mann ist verhaftet. Ich weiß nicht, ob Sie das Buch von Ammer kennen, da stehe ich drin als Verhafteter. Das war eine schwierige Zeit und jetzt kommt das, was mich doch sehr beeindruckt hat. Ich habe im Leben, das muss ich sagen, viel Glück gehabt. Viel, sehr viel Glück. Bin nicht wie andere abgesoffen, ich bin auch aus dieser Haft herausgekommen. Weil nämlich mein Schwiegervater, der in Moskau geboren war, und meine Schwiegermutter, die in Petersburg geboren ist, aber alle deutsche Staatsbürger waren, und die dann bei Kriegsausbruch 1914 als Deutsche, die nach wie vor in der Generalklausel als deutsche Bürger geführt wurden und damit nach völkerrechtlichen Bedingungen interniert werden durften, sind beide nach Sibirien verbannt worden. Und mein Schwiegervater hat dort seine Frau, also meine Schwiegermutter, dann kennengelernt. Sie waren dann 1918 ausgewiesen worden, nach dem Brester Frieden. Und ich will jetzt nicht sagen, durch die halbe Welt gewandert, auch in Argentinien gewesen und waren dann nach Stettin gekommen und waren dann von Stettin nach Stralsund geflohen, als die sowjetische Armee einmarschierte. Ja, und in ganz Stralsund gab es wahrscheinlich nur diese zwei Personen, die als zweite Muttersprache Russisch hatten. Und mein Schwiegervater, der nun Diplom-Ingenieur war, bekam dann den Auftrag bei der Schiffsbergung Schiffe, die die Sowjets als Kriegsbeute ansahen, zu heben. Und er ist derjenige, der die Goifok gehoben hat. Sein Schiff war natürlich ein Schweriner Kapitän zur See, Zichmistro. Und wir lernten uns auch zu Hause kennen, was wieder mein Glück war. Mein Schwiegervater kriegte natürlich von meiner Frau die Nachricht, dass ich da kassiert worden bin. Und der ging natürlich nun zu seinem Chef und sagte, was ist da los? Und mein Chef, ich weiß nicht, jedenfalls nach 8 Tagen war ich frei. Aber was ich doch feststellte, in dieser Zeit, ich hatte keinen, nicht wie jetzt, eine Biografie ausgefüllt, aber die wussten sehr gut Bescheid, die lieben Freunde da. Wie ich rausgekommen bin, darüber könnte ich länger reden, will ich nicht tun. Aber ich hatte vorher von einigen gehört, die auch von der sowjetischen Besatzungsmacht einkassiert waren, dass sie misshandelt worden seien. Man hat mir nie was getan, bevor man wusste, wer ich bin. Ich bin korrekt behandelt worden. Und für die stand natürlich zunächst mal fest, dieser gute Mann, dieser Studiosus, ist aus Köln gekommen. Was ist da los mit dem? Es war eben schon im vollen Gange das, was wir heute Kalten Krieg nennen. Ich war zunächst also wirklich verdächtig. Das hat aber bei mir dazu geführt, dass ich sagte, also es gibt doch sowas wie Gerechtigkeit. Und das hat mein politisches Verhältnis zur Sowjetunion doch ganz wesentlich beeinflusst, und zwar positiv. Ich sage das deshalb, weil ich später ja viel mit ihnen zu tun hatte. Sehr viel sogar. Na, ich habe weiter studiert dann, habe ein Sonderstipendium bekommen und wurde dann bei diesem erwähnten Heinz Herz, obwohl das Examen noch entfernt war, Assistent, Vollassistent und musste meine ersten Seminare halten in Geschichte der Arbeiterbewegung. Ich habe dann nachdem ich das sogenannte Nationalstipendium bekommen hatte, das waren 300 Mark, damals vom Ministerium für Volksbildung, habe ich geschrieben, ich möchte das zurückgeben, da ich jetzt als Assistent immerhin schon 426 Mark netto verdiene und das sei ja mehr. Und da ich verheiratet sei und eine Tochter hätte, meine Frau studiert und so weiter, wir auf jede Mark angewiesen sind, da kriegte ich eine Nachricht, nein, ich verstünde offensichtlich die DDR-Gesetzgebung noch nicht so richtig. Wenn ich beides mache, hätte ich auch beides verdient. Und so habe ich mir eingebildet, nicht zu Unrecht, der reichste Student der DDR zu sein. Mit über 700 Mark, das muss man sich mal vorstellen. Aber zu dieser Zeit begann ich nicht nur Interesse für die wissenschaftliche Arbeit zu bekommen. Ich hatte mich nun in den Seminaren selber testen müssen. Und ohne jetzt unbescheiden zu wirken, glaube ich auch, ich bin bei den ja gleichaltrigen Studenten sogar ganz gut angekommen. Denn das, worüber ich jetzt rede, war 1950. Da waren die auch alle, wie ich, aus dem Krieg noch gekommen. Es gab sogar Studenten, die älter waren als ich. Und Ich hatte immer, bevor ich an ein Seminar ging, natürlich ein bisschen, na sagen wir, Lampenfieber. Aber von meinem Vater, der ja nun auf den Bühnen agierte, wusste ich, man kann Lampenfieber hat, bringt man nichts zustande. Hat mich getröstet. Aber es war eine Herausforderung. Und ich glaube, im Leben braucht man solche Herausforderungen. Und man muss auch in der Lage sein, Niederlagen dabei hinzunehmen. Solche Niederlagen habe ich auch erlitten. Ich will davon eine nennen. Ich habe zwar im Plural gesprochen, aber bei 81 kann man sich das leisten, ein paar mehr als andere zu haben. Ich wurde dann, und das ist das Paradoxe, ob meiner, wie man glaubte sagen zu müssen, gewissen pädagogischen Befähigung zu einem Lehrgang im wahrsten Sinne des Wortes abkommandiert. Es war nämlich jetzt die zweite Hochschulreform angebrochen, die nicht nur ein festes Studienjahr, ich komme noch darauf zu sprechen, festlegte, sondern auch ein sogenanntes gesellschaftswissenschaftliches Grundstudium eingeführt hat, mit den Fächern wissenschaftlicher Sozialismus, Arbeit der Bewegung und politische Ökonomie und Philosophie. Und ich wurde nun mit vier anderen aus Rostock nach Eberswalde, die das im Auftrag der Humboldt-Universität und des Staatssekretariats für Hoch- und Fachschulwesen machten, wie das damals war, vom Status her war. Und das Ganze dauerte ein gutes halbes Jahr. Und wir wurden mit dem Marxismus-Leninismus dort nicht nur vertraut gemacht, sondern hatten doch auch sehr gute Lehrkräfte und mussten sehr viel pauken, so muss ich schon sagen. Aber das entsprach eigentlich nicht meinen ursprünglichen Absichten. Weil ich mich doch als Historiker fühlte und ausschließlich auf dem Gebiet der Geschichte arbeiten wollte. Natürlich kann zusätzliche philosophische und soziologische Bildung nie schaden. Aber ich kam eben wieder mit diesem Josef Vissarionowitsch Djugaschwili, genannt Stalin, immer in Berührung. War aber einer der wenigen, die nicht einmal die Vabrosi-Leninismen, die Fragen des Leninismus gelesen hatten. Fiel also ununterbrochen auf. Und wurde dann, und das wurde als Niederlage betrachtet, bei der Abschlussprüfung wurden viele als Dozenten an die Universitäten jetzt geschickt, obwohl sie noch nicht promoviert hatten, ich aber nur als Assistent, so nach dem Motto, der Genosse kennt nicht mal den Stalin. Das aber hat mich nun wiederum motiviert, was zu tun, und ich war der Erste in diesem ganzen gesellschaftlichen Grundstudium, der dann promoviert hatte. Und dann konnten sie nicht mehr umhin, da mussten sie mich auch zum Oberassistenten und dann zum Dozenten befördern. Das war 1953. Nun, ich muss sagen, ich habe dann nebenbei sehr viel geforscht, hatte auch die Möglichkeiten. Und ich möchte etwas doch ganz deutlich sagen hier, obwohl die DDR ein relativ armer Staat war, hat sie aber, alles ist ja relativ, wenn man über solche Dinge spricht, sehr viel mehr getan für die Bildung, als die jetzige Bundesrepublik Deutschland tut. Ein hohen Teil des Staatshaushaltes ging für Bildung drauf. Und das hat sich dann nachher weiter fortgesetzt. Ich konnte dann habilitieren promoviert habe ich, wie ich schon sagte, in Berlin. Ich habe dann also habilitiert in Rostock. Aber ich konnte sämtliche Archive benutzen, die ich wollte, in Ost und West. Und alles wurde finanziert. Das wurde wie Dienstaufträge abgerechnet. Ich habe nie ein, wenn man so will, einen Pfennig für solche Dinge investieren müssen. Und sowas bindet natürlich. Und als ich dann 1956 Prorektor für Gesellschaftswissenschaften wurde und musste auch kurze Zeit später mal das Prorektorat für wissenschaftlichen Nachwuchs übernehmen, da habe ich viele meiner Mitarbeiter fördern können, über 20 Leute haben bei mir promoviert und allen ist es so gegangen wie mir auch. Sie brauchten nichts dafür zu sagen. Ich habe dann als Prorektor angefangen, nicht meine Vorlesungen zu vernachlässigen, nicht meine Forschungsarbeit aufzugeben. Ich habe auch weiter publiziert, aber habe nun eigentlich sehr viel internationale Arbeit gemacht. Ich war Mitglied des Exekutivrates der Weltföderation der Wissenschaftler. Die war eine Ansammlung von hervorragenden Nobelpreisträgern aus den USA, Großbritannien und weltweit. Das habe ich sehr gern gemacht. Ich habe Universitätsverträge für die Rostocker Universität zustande gebracht. Nicht nur mit sozialistischen Ländern, wie wir zu sagen pflegten, sondern auch mit anderen Ländern, kapitalistischen Ländern. Und ich habe eigentlich vor allen Dingen unsere Beziehung der Universität Rostock gen Norden ausgeweitet, Skandinavien und Nordeuropa. Und wir waren überall gern gesehen und es gab sehr gute Kontakte. Und als ich dann 1965 zum Rektor gewählt wurde, hatte ich dann doch, was das Feld nach außen angeht, ein ziemlich großes Areal für uns gewonnen, das unsere Wissenschaftler nutzen konnten und genutzt haben. Ich habe immer die Meinung vertreten und vertrete die heute natürlich auch und noch. Wissenschaft kann nur international gedeihen. Das Problem der DDR war, dass diese Kontakte zu pflegen und neu hinzuzuführen aus drei Gründen schwer waren. Einmal diese, das nenne ich bewusst als ersten Punkt, diese blödsinnige Kaderpolitik, wie das genannt wurde. Und ich kann nachweisen, ich sage das nicht hier aus Gründen der Rechtfertigung. Das ist auch der Grund, warum ich in Berlin nachher weggegangen bin. Ich habe nie gebilligt und auch nicht einmal verstanden, nicht diese Unlogik für mich begreiflich machen können, dass man einerseits jemanden auf einen Lehrstuhl berief, was ja das größte Vertrauen ist, was man einem an der Universität aussprechen kann, der Vertreter eines bestimmten Fachgebietes zu sein, der ja die verdammte Pflicht auch hat, neuen akademischen Nachwuchs heranzubilden und die Wissenschaft voranzutreiben auf seinem Gebiet. Dass man den einerseits beruft, aber andererseits ihn nur nach Prag, aber nicht nach Paris fahren lässt. Es gab diese verrückte Geschichte der Einteilung der Menschen in Reisekadern und in Auslandskadern. Reisekader waren die, die dann in sogenannte NSW, nicht-sozialistische Währungsgebiet, reisen durften. Und Auslandskader waren die, die nicht nur das durften, sondern sogar auch länger unter Umständen auch mit Familie eingesetzt werden konnten. Denn wir hatten einige hundert Wissenschaftler in nicht-sozialistischen Währungsgebieten, vor allen Dingen in Entwicklungsländern. Und die sind dann natürlich für Jahre dorthin gegangen. Wir hatten allein, das weiß ich, über 200 Germanisten, die also dann dort tätig waren. Das war da eine, was sehr schwer oder überhaupt nicht zu verstehen war. Das zweite Problem, und das war schon eher zu begreifen, und das war nicht nur der DDR geschuldet, das war tatsächlich nicht ein finanzielles, sondern nicht über die nötigen Devisen zur Verfügung. Das war schwierig. Denn der Universitätshaushalt hätte das hergegeben in Mark der DDR, aber nicht in Dollar oder D-Mark oder Franc, was immer man brauchte, wenn man in diese Länder fuhr. Und das dritte Problem war, was also auch nicht ganz einfach zu verstehen war, dass die anderen Länder uns auch große Schwierigkeiten zum Teil machten. Und ich sage das ohne Zorn, ganz sachlich versuche ich das darzustellen, wir waren ja vielen Boykotts ausgesetzt. Und nicht wenigen Embargos, wo wir bestimmte Geräte, die wir brauchten, einfach nicht auf normalem Wege bekamen. Ich könnte an Beispielen das hier aufführen und weiß auch, wie viele Länder dazwischen geschaltet waren, die das natürlich alle nicht kostenlos machten. Aber was ich heute sage, habe ich natürlich vor 20 Jahren nicht immer so gesagt, aber doch manches gesehen. Die Bundesrepublik hat ja der DDR vom ersten Tage an den Kampf angesagt und gesagt, sie kämpft so lange, bis die verschwunden ist. Insofern war das nicht überraschend. Und der aus Rostock stammende Herr Professor Hallstein, naja, beim Adenauer hat er mit seiner Hallstein-Doktrin zwar irgendwann Schiffbruch erlitten, aber zunächst doch uns beträchtlichen Schaden herbeigeführt. Das ist einfach nicht zu leugnen. Das galt ja nicht nur für die Universität. Selbst die Kabelkrananlage in Warnemünde bei der Warnowerft, die ist über Schweden und was nicht alles gekommen und hat das Dreifache von dem gekostet, was sie hätte normalerweise nur kosten dürfen. Das war die Situation. Und unsere Wissenschaftler wollten aber, was ja auch ganz natürlich ist, und damit musste ein Rektor damals fertig werden, die wollten natürlich Literatur, wie man zu sagen pflegte, auch Westliteratur. Und es gab Periodika von früher, vor der Spaltung. Die mussten fortgesetzt werden. Ja, auf einmal aber waren die aus dem anderen Währungsbereich. Aber es nutzt natürlich das schönste Periodikum, das nützlichste nichts, wenn plötzlich abgebrochen ist. Das waren ganz ernsthafte Probleme, mit denen natürlich heute an dieser Universität, was das anbetrifft, nichts mehr zu tun hat. Der muss nur Geld überhaupt bekommen. Das hat er natürlich. Und das ist möglicherweise noch schwieriger, weshalb ich gar nicht so böse bin, heute die Verantwortung dafür nicht zu tragen. Ich habe dann also, um auf die dritte Hochschulreform zu kommen, durch meine vielen Auslandsaufenthalte. Ich war in 67 verschiedenen Ländern. Und von Kanada, Magdibizenz ist nicht da, USA, größtenteils Lateinamerikas, afrikanische Länder und natürlich fast alle europäischen Länder, aber auch in Asien, ob das Indien war, ob das also Japan war, ob das also dann im Nahen Osten, Syrien, wir hatten ja auch mit Beziehung Verträge mit Damaskus, ich war oft in Ägypten, naja, also ich habe also viel gesehen und ich war lange Jahre der Vorsitzende der sogenannten Äquivalenzkommission. Wir hatten im Hohen Fachschulrat so verschiedene Arbeitsgruppen und da wir Studenten aus 106 ausländischen Ländern, aus 106 Ländern aus dem Ausland also hatten, war es für uns natürlich nicht unwichtig, zu Vereinbarungen mit diesen Ländern zu kommen, damit unsere Absolventen zumindest damit rechnen konnten, dass ihre akademischen Abgangszeugnisse in ihrem Heimatland anerkannt werden. Und sie nicht schlechter gestellt werden als die, die aus dem angloamerikanischen Bereich kommen. Und für diese Äquivalenzverhandlungen war ich also zuständig und habe viele solche Abkommen zustande gebracht und habe dadurch natürlich aber auch viele Universitäten und Hochschulen kennengelernt. Ich habe auch viele Gastvorlesungen gehalten. Ich war in Harvard, in Stanford, in Berkeley, ich war also an der Columbia University in New York und. Nicht zuletzt auch an Johns Hopkins in Baltimore, wo der Präsident im gleichen Jahr, wie ich in Hamburg geboren war, was natürlich die Verbindung gut machte. Müller hieß er, also Müller hieß er noch, als er noch in Hamburg war, nun hieß er Müller. Ein netter Mann und der mir auch sehr viel über das amerikanische Hochschulsystem verraten hat. Nun darf man nicht vergessen, ich habe vielleicht unbeabsichtigt von einem System gesprochen. Das ist vielleicht schon ein Fehler, weil es zum Beispiel ein amerikanisches oder ein USA-Hochschulsystem nicht gibt. Wir hatten ein System. In den USA ist das so bei den etwa 900 Universitäten und den gleichgestellten Hochschulen nicht einmal Sache der jeweiligen Bundesstaaten. Es gibt schon gar nichts, was irgendwie in Washington für die ganzen Vereinigten Staaten geklärt wird. Das ist ein gravierender Unterschied gewesen. In der DDR war alles zentralistisch organisiert. Was Vor- und Nachteile hat. Ich habe unlängst einen Artikel geschrieben über den Föderalismus in Deutschland von 12. Jahrhundert an, über Maximilian I. bis zum Norddeutschen Bund und der Weimarer Republik und der Gegenwart jetzt, die Vor- und Nachteile. Es gibt einige Dinge, wo ich mit Herrn Ringsdorf nicht einverstanden bin. Er weiß das. Unter seiner Promotionsurkunde steht nämlich mein Name unter dem Rektorat von, er war am Oberste. Wir treffen uns auch gelegentlich, weil ich noch andere Dinge mache in der Volkssolidarität. Und er hat also mit Recht die Gefahren des Föderalismus in der Bildung hervorgehoben. Nicht nur, dass sich dann reiche und weniger reiche Universitäten entwickeln, was dazu führt, dass bestimmte Kräfte natürlich irgendwo hingehen. Das ist dann zwischen den Universitäten nicht anders wie zwischen den Fußballclubs. Wer dann irgendwo groß geworden ist, kriegt verlockendere Angebote, ist doch klar. Und das ist in Amerika ganz, ganz, ganz typisch. Da muss man mit jeder Einrichtung, mit jeder Uni ganz individuell umgehen. Sie haben eben kein solches System. Und das macht das Problem einerseits leichter. Und da ich in Äquivalenzverhandlungen mit Ausländerregierungen geführt habe, ist doch klar, da ging es darum, dass ein Diplom in Rostock und in Jena und in Leipzig und in Berlin gleichwertig waren. Weil auch die Anforderungen gleichwertig waren. Denn wir hatten seit der zweiten Hochschulreform eben feste Studienpläne für jedes Fach. Und die mussten eingehalten werden. Was auch dazu führte, dass ein Studium, wenn es für 4 Jahre geplant war, in 4 Jahren beendet wurde von der Masse der Studenten. Für Frauen, die Kinder bekamen, hatten wir entsprechende Einrichtungen. Die konnten um 1 oder 2 Jahre verlängern. Das war einfach. Aber der jetzige Präsident der Hochschulkonferenz der Bundesrepublik Deutschland, der hat seine Kollegen mit Recht gefragt. Ich habe das selber gelesen. Nun machen Sie mal im Ausland jemanden klar, dass wir 16 verschiedene Länder haben mit 16 verschiedenen Hochschulabschlüssen. Und das ist ein Problem, dass dieses Land noch bitter erfahren wird. Das geht heute nicht. Ich kann nicht auf der einen Seite immer über Globalisierung reden, aber gleichzeitig mache ich Kleinstaaterei, Partikularismus. Aber das hat schon nichts mehr mit meiner Biografie zu tun, sondern mit meiner Anschauung. Ich bin ja nicht mehr verantwortlich. Ja, ich habe dann, war lange Jahre Vizepräsident der Historikergesellschaft der DDR, war im Präsidium. Ich war Präsident zweier internationaler Vereinigungen mit etwa jeweils über 100 Mitgliedern. So war ich innerhalb des Internationalen Historikerverbandes Präsident der Pressegeschichte und war bis vor 3 Jahren, 4 Jahren auch noch tätig in einem anderen Verband, in International Association for Mass Communication Research, wo ich die History Section geleitet habe. Ich halte auch noch Vorlesungen in einer Bildungsakademie in Berlin zu den verschiedensten Terminen. Tja, und bin am 4. November in Potsdam in 3. Wahlperiode Mitglied des Bundesvorstandes der Volkssolidarität geworden und am Mittwoch der letzter Woche wieder als Kreisvorsitzender Bhattubaran gewählt worden. Und ich meine, das ist die beste Art, und da wird sich die Rentenversicherung sehr freuen, 100 zu werden. Danke für die Aufmerksamkeit.
Ganz herzlichen Dank. Ich möchte jetzt die Zeit für Rückfragen, ja, das reicht noch, nutzen und bitte um Wortmeldung. Ich muss dann wieder eine richtige Rednerliste führen, damit wir das Protokoll korrekt führen können. Ich darf um Wortmeldungen bitten. Ja, das ist Steffen Bockhahn.
Ich fange aber gleich an. Sie haben ja sehr genau ausgeführt, die guten Möglichkeiten, die Sie in Ihrem Studium und in Ihrem Wissenschaftsgebiet hatten. Inwieweit würden Sie sagen, dass das an Ihrem Fachgebiet gelegen hat? Inwieweit würden Sie das für universell erklären, dass es für alle Fachbereiche so zugetroffen hat? Oder würden Sie schon sagen, dass es vielleicht auch an dem Fachgebiet gelegen hat? Weil das ja eine
sehr politische Wissenschaft.
Genau,
ich weiß, was Sie meinen.
Nicht
mal
positiv.
Ja, nicht. Ja. Wie wollen wir das handhaben? Immer gleich?
Ja, ich würde sagen, Sie können gleich antworten. Ja, ja, sicher.
Also es war ein generelles Prinzip für alle. Und ich habe vergessen zu erwähnen, wir haben in der dritten Hochschulreform ja auch ein spezielles Forschungsstudium eingeführt, das auch für alle Fachrichtungen galt. Natürlich gab es Unterschiede. Unterschiede, die aber vom Fach her bedingt waren. Wir hatten zum Beispiel ein solches Forschungsstudium, wie es der Germanist oder der Physiker oder auch meinetwegen der Student in Agrarwissenschaften haben konnte, in der Medizin so nicht durchführen können. Das ist klar, da gab es schon international andere Werdegänge. Aber im Prinzip galt das für alle. Und alle bekamen dann ein Forschungsstipendium. Bei uns war es ja sogar so, dass am Ende das Stichwort dritte Hochschulreform.
Ja, Entschuldigung, die Störung.
Ja.
Strohtorte.
Ja, Heidon.
Wir
haben schon auf Sie gewartet.
Entschuldigen Sie meine
Verspätung. Ja, ja. Warum soll es dir anders gehen, als es mir gegangen ist? Immer Termine.
Ja. Das ist die Störung. Darf sein, aber die Unterbrechung darf sein. Ich darf Magnifizenz begrüßen. Ich hatte hier angekündigt, dass an sich zwei Magnifizenzen hier sitzen sollen. Nun sind sie da. Und wir haben Verständnis für die Terminnöte, die nun Herr Heidorn jetzt nicht mehr so ganz hat, trotz seiner vielen Ämter, die er innehat. Und wir sind schon in der Diskussionsrunde. Wir haben also den biografischen Abriss gehört. Und das war jetzt die erste Frage von Herrn Bockhahn, die Förderung in besonderem Maße galt sie fachspezifisch für eher politische Fächer oder für alle. Die Antwort von Herrn Heidorn, sie galt allgemein. Weitere Wortmeldungen. Ja, das ist jetzt Christian.
Also es wären zwei Fragen. Ob man vielleicht, also wir sind ja schon sehr tief eingestiegen, wir haben auch schon viele, also zu den Mitteln schon viele Informationen erhalten. Also da bin ich erstmal sehr begeistert. Und ich wollte aber nochmal nachfragen, ob man vielleicht über den Verlauf sprechen kann. Wie das mit den Mitteln, hat sich da was geändert oder waren das Budget, sage ich mal, für die Forschung, war das immer gleich gut? Oder hat sich da eine Art Gewichtung herausgebildet? Haben Sie da einen Einblick gehabt?
Ja, natürlich. Es gab einmal den Haushalt der Universität. Der hat zu meiner Zeit immer so zwischen 500 und 600 Millionen Mark der DDR geschwankt. Ich erzähle immer gern gewissermaßen in Parenthese, wenn die Revision kam, die guckte nicht auf die 500 Millionen, sondern ob ich meinen Repräsentationsfonds als Rektor überzogen habe, also vielleicht zwei Leute mehr als nötig zum Mittagessen eingeladen hatte, wenn große Gäste da waren. Also ansonsten war man sehr großzügig, aber das scheint im deutschen Beamten so zu liegen, da beginnt die Pfennigfuchserei. Na gut, nein, aber das wechselte natürlich, weil nicht erst mit der dritten Hochschulreform, sondern vorher sogar schon, es natürlich bestimmte Forschungsschwerpunkte gab. Und es gab auch staatliche Pläne. Sie dürfen eines nicht vergessen. Ich habe das nicht im Einzelnen ausgeführt. Es wurden fast nahezu alle Dinge in der DDR geplant. Mit allen Vor- und Nachteilen, die eine Planung mit sich bringt. Man kann sich ja auch verplanen, verkalkulieren. Aber es hatte natürlich den Vorteil, wenn der Plan bestätigt war, dann waren auf allen Gebieten damit auch die finanziellen Mittel bestätigt. Und sie mussten kommen. Und sie sind auch gekommen. Wir haben dann aber natürlich, und das ist ganz wichtig, in der dritten Hochschulreform, darüber ist jetzt jüngst eine Veröffentlichung erschienen, ich habe sie Herrn Müller, Herrn Krüger vorhin gezeigt, ein Berliner Kollege hat darüber geschrieben, wir haben in Rostock als Erste begonnen, sogenannte Kooperationsverbände zu gründen. Das heißt zum Beispiel, weil die ganze Seefahrt und Schifffahrt, Schiffbau angefangen, hier oben bei uns konzentriert war, haben wir einen Kooperationsverband Seewirtschaft gebildet. Dazu gehörten die Sektionen, die wir jetzt in der dritten Hochschulreform hier hatten, Schiffstechnik, technische Elektronik, aber auch, was nicht unwichtig ist, hier Meeresbiologie, hatten dazu alles das, was mit der Seefahrtsökonomie und der Hafenökonomie zusammenhängt und dazu die Einrichtung der Praxis. Das heißt, die großen Einrichtungen, die zuerst also VVBs, Vereinigung Volkseigener Betriebe, sich nannten, das waren alle Werften der DDR, das waren also auch viele mit dem Schiffbau verbundenen elektronischen Betriebe. Und das hat sich als sehr günstig erwiesen. Wir hatten darüber hinaus dann neben dem wissenschaftlichen Rat einen sogenannten gesellschaftlichen Rat. Und da saß zum Beispiel der Generaldirektor des ganzen Schiffbaus der DDR mit drin. Das war, der hat dann auch promoviert, Dr. Alfred Dutschus. Und der guckte damit in die Wissenschaft, aber die Wissenschaft war ihm eng verbunden. Er stellte auch Aufgaben. Ich weiß, ich habe öfter Auseinandersetzungen weniger mit ihm gehabt als mit dem Chef des Dieselmotorenwerkes. Wir haben ja hier große Dieselmotoren für den Schiffbau produziert. Neben Magdeburg war Rostock da ja bekannt. Aber gelegentlich fing der Direktor dieses Betriebes an, den Sektionen Aufgaben zu erteilen, von denen ich sagte, das ist nicht Sache der Sektion. Die haben Forschung zu treiben, wenn man so will, für deine Dieselmotoren morgen und übermorgen. Das, was heute zu machen ist, da hast du doch die eigenen Ingenieure für, die wir ausgebildet haben. Das gab es. Aber solche Auseinandersetzungen halte ich für normal. Nicht so zwischen Theorie und Praxis, wenn man so will. Aber es hatte darüber hinaus noch einen weiteren Vorteil, nämlich für die Studenten. Wir haben ja nur so viele Studenten zugelassen, wie wir nach voraussichtlichen Planungen für jedes Fach benötigten. Das zu erforschen war gar nicht so schwer. Da haben wir die Zahlen genommen, jetzt sage ich mal etwas vereinfacht, aber plus 10%, weil man mit Verlusten rechnen muss. Ja. Aber wir konnten dafür jedem garantieren, und das wurde garantiert, und das war ein einklagbares Recht, dass er einen Studienplatz nicht nur hatte, sondern entsprechenden Arbeitsplatz bekam. Zum Beispiel in der Werft, wo Dutschus, der Direktor, ihm auch schon die Möglichkeit gab, während des Praktikums sich da mal umzugucken. Und das ist das Wesentliche. Nicht? Das war auf vielen Gebieten gar nicht so kompliziert, wie man immer heute nachträglich tut. Die Volksbildung hat uns doch sagen können, wie viele Lehrer sie braucht. Das hing doch ab von der Klassenfrequenz. Das hing an, brauchte man mehr für die und die Sprache, brauchte man mehr Mathematiker. Das war mit einer gewissen Erfahrung ohne große Komplikation zu ermitteln. Dasselbe galt doch auch für die Landwirtschaft, die ja auch durchorganisiert war. Das darf man ja alles nicht vergessen. Eines hängt mit dem anderen zusammen. Nicht? Das ist heute sicherlich viel schwieriger. Aber da wir in der Landwirtschaft im Grunde genommen nur zwei Typen hatten, die volkseigenen Güter mit einem überschaubaren Personalbestand oder die Produktionsgenossenschaften auch mit einem waren, die wussten ganz genau, wie viele Leute sie für die Tierzucht brauchten, wie viel für die Pflanzenzucht, für das Meliorationswesen und so weiter. Ich betone noch einmal, nicht exakt pro Kopf, aber im Prinzip doch so mit plus einer Minus von 5% meinetwegen. Und wir haben für alle Fälle immer gesagt, ich glaube 10% mehr gehabt. Das war völlig klar. Und diese Dinge haben sich, meine ich, doch bewährt.
Daniel Münzner.
Eine Sache finde ich sehr bemerkenswert, auch wenn ich auf meine eigene Erfahrung zurückschaue, sind bereits 1956 ja Prorektor geworden.
Ja.
Waren zu diesem Zeitpunkt aber, glaube ich, noch nicht Professor.
Ja.
Wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, ist das durchaus auch keine seltene Erscheinung zur damaligen Zeit gewesen. Gab es auch mehrfach an der Universität Rostock. Aber wie hat sich die Arbeit gestaltet, als Nicht-Professor dann mit Professoren zusammenarbeiten zu müssen, wenn man ja deren Vorgesetzter war? Gab es da irgendwelche Statusdenken oder wie hat das funktioniert? Wie war das?
Tja, wissen Sie, ich sagte ja schon, dass ich in meinem Leben trotz mancher Katastrophen eigentlich immer viel Glück gehabt habe. So bin ich in diese Funktion mehr oder weniger geschoben worden. Aber ich muss den Kollegen, die ja in der Regel auch älter waren, doch sagen, sie haben mich alle gut ertragen. Was nicht heißt, dass es dann irgendwann mal Spittelei gab. Ich kann mich erinnern, dass ich nach einer Rede im Konzil, das wir auch hatten, einer, mit dem ich nicht immer auf gleicher Wellenlänge war, etwas spöttisch fragte, na Herr Prorektor, wann werden Sie denn Professor? Das war so eine Spitze. Na gut. Ich habe die ertragen. Ich kann auch hier sagen, ich kann mich erinnern an diesen Fall, was ich gesagt habe. Ich sagte, lange vor Ihrer Emeritierung. Aber was soll's? Wo Menschen sind, gibt es sowas, nicht? Ich weiß ja nicht, ob Magnificenz nicht war, auch im Professorenkollegium nur Freunde finden wird. Dann würde ich sagen, wäre das schlecht. Dann kann was nicht stimmen.
Ja, jetzt sind Sie dran. Ich habe Ihren Namen vergessen.
Ja. Mich würde erstens interessieren, der Schwerpunkt Ihrer historischen Tätigkeit und zweitens, Sie sagten, Sie sind im Zuge der zweiten Hochschulreform marxistisch-leninistisch geschult worden. Es gab ja, also gerade von Rostock ausgehend, diesen Protest von Rostocker Hochschullehrern, der sich eben in diese zweite Hochschulreform richtete. Das war, soweit mir bekannt ist, der einzige öffentliche Protest, der je von DDR-Hochschullehrern stattfand und in dessen Zuge ja dann auch Hochschullehrer gehen mussten. War das für Sie, stellt das für Sie irgendeinen Konflikt da, persönlicher und ideologischer?
Dieser Protest richtete sich eigentlich mehr gegen eine andere Einrichtung, mehr gegen die Arbeit am Bauernfakultät, als gegen das Grundstudium. Da gab es auch solche Dinge, aber das ist natürlich dann nachher in den Medien des anderen Deutschlands beträchtlich übertrieben worden. Nicht? Und ich wüsste jetzt nicht, nicht weil ich es nicht sagen will, ich weiß es wirklich nicht, ob da jemand dann anschließend hat gehen müssen oder nicht, das weiß ich nicht.
Also ich kenne ein Beispiel, Professor Hans Heix davon war.
Wie?
Hans Heix, der war Direktor in dieser Klinik für Psychiatrie, die jetzt in der ganze 53 Also das einzige Beispiel, was mir jetzt besorgt ist.
Gut, aber ich denke, wenn dazu keine Aussage ist, dann ja, können wir das mal so stehen lassen.
Dämmert bei mir im Augenblick nicht.
Stefan Thal. Und dann habe ich auch noch eine Frage.
Ich würde jetzt persönlich auch nochmal Ihre politische Einstellung zur DDR interessieren. Sie sagten ja einerseits, wohl viel Wert gelegt auf Bildung, auf Soziales. Das haben Sie auch positiv hervorgehoben. Ihnen war dann aber auch gleich Respekt, wie man einerseits im Reise- und Auslandskader benennen konnte. Wie konnten Sie denn ansonsten dieses eher mehr positive Bild, was Sie hier von der DDR hatten, im Einklang bringen mit dem politischen Alltag, der unter anderem hier in dem Gebäude auch stattfand? Also was können Sie dazu sagen, die Politik, die man betrieb? Also ich rede jetzt vom Stasi-Wesen und politischer Beschränkung des Volkes.
Tja, ich habe sehr schon klar gemacht, dass ich es für einen entscheidenden Fehler hielt, die Menschen in diese zwei Kategorien zu bringen. Aber ich habe nicht erst seit jüngster Zeit akzeptiert, dass überall in der Welt Geheimdienste arbeiten. Nicht nur in der DDR, sondern darüber gibt es keinen Zweifel. Ich gehe davon aus, ich habe es auch gemerkt, aber nur indirekt, dass ich auch ständig observiert worden bin von der anderen Seite. Der Unterschied ist nur der, dass ich in die Akten der anderen Seite nicht einblicken kann. Als Historiker bin ich aber der Auffassung, und das haben schon große Historiker, die man aus meiner Sicht nicht unbedingt zu den Freunden der Marxisten rechnen kann, wie Mommsen festgestellt, dass man über die Sache nur urteilen kann, wenn man alle Unterlagen, alle Akten und was es sonst noch Notwendigkeiten gibt, einsehen kann. Schon die alten Römer sagten, und das ist ja ein berechtigter Spruch, Auliator alterer Pass. Man muss auch die andere Seite hören. Und ich bin hier bei den Fragen, die Herr Krüger mal gestellt hat, und darüber habe ich viel nachgedacht, über den 13. August 1963, ja. Den habe ich in Arnshoop erlebt. Da hatte ich eine Wohnung und das war an einem Sonntag und ich hatte mit meiner Frau schön zu Mittag gegessen in dem damaligen, wohl einzigen, besseren Restaurant und plötzlich hatte sich diese Nachricht herumgesprochen, in Berlin haben sie da alles zugemacht und ich habe dann festgestellt, dass ein gutes Drittel der Leute plötzlich wie von der Tarantel gestochen aufsprang und wegging. Da waren aber eine ganze Menge Leute drunter, die ich alle kannte, die alle an der Deutschen Staatsoper unter den Linden oder an dem und dem Ensemble engagiert waren, die ich aus DEFA-Film kannte. Das waren alles Leute, die in West-Berlin beheimatet waren, aber im Ost-Berlin ihr Engagement hatten. Die wurden nun ständig mit D-Mark bezahlt, weil sie ja auch D-Mark-Kosten hatten. Und ich bin oft gefragt worden, was ich von diesem 13. August hielt. Das erste Mal dann unmittelbar danach im September im Kulturzentrum der DDR in Stockholm. Zu meinem Erstaunen, ich muss sagen auch zu meinem kleinen Entsetzen, dass mein Vortrag war angekündigt, war mehr als die Hälfte im Raum alles Westberliner. Und die fragten mich nun, was ich davon halte. Da habe ich ihnen Folgendes gesagt. Der erste Rektor nach dem Krieg der Universität Rostock, der Chemiker Rieniger, der nachher Generalsekretär der DDR-Akademie der Wissenschaften war, hat mir erzählt, dass das Präsidium der Akademie aus der Sowjetunion Besuch hatte und der Vizepräsident der natürlich viel größeren Akademie der Wissenschaften, der UdSSR, Nobelpreisträger, Physiker Kapitsa, hat am Abend in der Runde gesagt, Leute, gibt es ein Perpetuum mobile? Alle lachten. Er sagt, ganz ernsthaft, doch, hier in Berlin. Wieso das? Er sagt, ich kaufe mir eine Flasche Bier, der Einfachheit halber, eine Mark im Osten. Ich trinke die aus. Geh rüber auf die andere Seite, vielleicht nur eine Straße, bin in West-Berlin und gebe die Flasche ab. Bekomme 20 Pfennig Pfand. Geh in die Wechselstube, bekomme eine Mark. Ich kaufe mir eine Flasche Bier. Perpetuum mobile. Darüber kann man noch lachen. Aber so ging es mit Kameras, so ging es mit Kinderkleidung und, und. Das kann sich auf die Dauer kein Staat leisten. Das sagten die Westberliner, so haben wir das noch nie gesehen. Ich habe lange Zeit in der Leipziger Straße, unweit dieser Grenze gewohnt. Die kamen und sind für umgerechnet 5 Mark zum Friseur gegangen, die Damen. Das musste beendet werden. Das war meine Überzeugung. Falsch war es, da komme ich wieder auf das zurück, was ich schon sagte, man hätte sie ja wie eine ordentliche Grenze machen können. Was weiß ich nicht, mit einem Visum oder mit irgendeinem anderen Papier. Das ist das Eigentliche gewesen. Dieses Unkontrollierte, wo ein Staat draufzahlt, ununterbrochen, wo subventioniert die Dinge, die für die eigenen Bürger genannt werden, einfach weggehen. Das ist genauso wie das Problem, über das man heute diskutiert. Und ich weiß nicht, ob die Innenminister schon zu einem Ergebnis gekommen sind. Sie haben ja gestern damit angefangen. Dieser ununterbrochene Zuzug in die Sozialsysteme von irgendwelchen Leuten, die ja gebremst werden sollen. Irgendwann kann ein Staat das nicht mehr mitmachen. Aber die Schlussfolgerung, daraus nun das ganz dick zuzumachen, im wahrsten Sinn zu betonieren, das war falsch. Weil ich nach wie vor die Überzeugung habe, ein großer Teil der Bürger, ich will jetzt keine Prozentzahl nennen, weil ich hier ja nicht beweisen kann, wäre wieder zurückgekommen, wenn sie ein paar Wochen erlebt hätten, wie das Leben doch unterschiedlich ist, mit der Sicherheit der Sozialsysteme und so weiter und so fort. Also das ist sicher klar. Und insofern, was dieses Haus gemacht hat im Einzelnen, weiß ich nicht. Ich hatte mit ihm keine Schwierigkeiten. Ich verstehe jeden, der Schwierigkeiten hatte und nun sauer und schon was. Darum geht es nicht. Es geht um die Legitimität und es geht um das, was getan wird. Und da bin ich der Auffassung, dass also Ja, wissen Sie, wenn die Central Intelligence Agency aus den United States sogar also britische Prinzessinnen abhört, so weiß ich ja nicht, ob das so in Ordnung ist.
Wir sind schon fast in der Überzeit. Ich habe jetzt noch zwei auf der Rednerliste, mich selber und dann Hilde Michael. Noch jemand? Ich möchte noch einmal die Frage stellen, die mir heute ein bisschen zu kurz gekommen scheint. Das ist die dritte Hochschulreform. War sie eine Reaktion auf den Vorwurf der MUF von 1000 Jahren? War sie etwas Eigenständiges? Und war sie zugleich, was wir ja heute auch diskutieren, ein Versuch der Profilbildung der Universität? Das ist jetzt nochmal anders ausgedrückt. Und vielleicht, Frau Michael, dass Sie es anschließen und wir Herrn Heilon bitten, insgesamt zu antworten.
Ja, also meine Frage wäre gewesen, wie war es für Sie? Sie haben gemeint, dass Sie und auch Kollegen internationale Kontakte organisieren konnten, zu Treffen fahren konnten. Ja. Mit welchen Schwierigkeiten war das verbunden? Weil ich habe aus einigen Beispielen gelesen, dass man häufig eben kurz vor knapp eine Absage bekam, dass Sonderreisegenehmigung nicht erteilt wurde. Wie haben Sie das erlebt?
Tja, unterschiedlich. Wissen Sie, wie sagte mal ein bekannter Mann,
ja, es gibt, wir hatten sonst zwar immer eine zu Ende.
Ja. Was ist der normale Professor hat immer einen Kollegen, und man könnte sagen, in der Regel ist dieser Kollege auch der Teufel. Ich habe, als ich im Ministerium gearbeitet habe, gelegentlich Briefe bekommen. Ich erinnere mich, weil ich immer gern konkret bin, die Tochter eines Physikochemikers, Uli von Weber, war gut befreundet und später verheiratet, auch mit einem Physikochemiker, und er war von Rossau nach Greifswald gegangen. Und die schrieb mir einen Brief, in dem sie sagte, ihr Mann wisse nichts davon, er habe eine Einladung bekommen, jetzt weiß ich nicht mehr, jedenfalls an einen Ort, der außerhalb dieses Gebietes lag, über das wir gesprochen haben. Und das sei ihm abgelehnt worden. Daraufhin habe ich einen offiziellen Weg über meine Mitarbeiter eingeleitet, und die Berliner Leute, die diesem Hause übergeordnet waren, teilten mir mit, gegen den liegt nichts vor, auch im Computer keinerlei Fund. Aber die lieben Kollegen haben ihn die Reise vermasselt und haben dann so getan, als ob es die Staatssicherheit gewesen wäre, weil sie selber gern gefahren wären. Das gab es auch. Es gab aber auch tatsächlich Einwände, die ich nicht kenne. Ich weiß nicht, ob die Zeit noch erlaubt. Ich habe es sogar erlebt bei einer meiner Töchter. Das habe ich im Lebenslauf geschrieben, habe ich nicht gesagt. Ich war ja nach meinem Rektorat, das 76 zu Ende war, an die Humboldt-Universität berufen worden. Hatte dann ein Sabbatjahr bekommen, offiziell, das ich leider nicht ausführen konnte. Und ich wurde dann einer der Stellvertreter des Ministers für Hochschulwesen gewesen und verantwortlich für die ganzen internationalen Hochschulbeziehungen. Das ist insofern wichtig, um das zu verstehen. Ich habe dieses Haus hier ein einziges Mal in meinem Leben betreten. Während meiner Rossocker Zeit nicht. Warum? Meine Tochter hatte Lateinamerikanistik studiert, hat er da auf dem Gebiet promoviert, und sie hatte Spanisch, Portugiesisch, Französisch, Englisch, Russisch spricht sie. Und hatte auch gute Bekannte, die hier waren als Gastdozenten, kriegte sie eine Einladung nach Lissabon. Und da wollte sie natürlich gerne mal in das Land, wo Portugiesisch im Original gesprochen wird. Denn sie hat lange gearbeitet in Mosambik und in Angola. Und da war das nur noch so ein entferntes Portugiesisch. Aber man ließ sie nicht. Man hat klipp und klar also immer mir dann erklärt, als ich mich einschaltete, man hat Angst, dass da irgendwas wegen mir irgendjemand ist, der sie dann kidnappt oder sonst was. Irgend so ein Quatsch. So. Und da bin ich das erste Mal in dieses Haus gekommen. Das war damals der General Mittag. Und er hatte nun Respekt vor meinem Rang. Und ich habe mit ihm ungefähr 30 Minuten gesprochen. Davon 5 Minuten über meine Tochter. Und in diesen 5 Minuten sagt er, ja, da hat irgendein blöder Kerl deine Tochter angeschwärzt und so weiter. Das ist natürlich gestrichen. Die kann natürlich fahren. Und da habe ich gesagt, das ist schlimm. Bei dieser Arbeit ist ja kein Wunder, dass ihr einen so schlechten Ruf in der Bevölkerung habt. Ja, da bin ich gegangen. Und das ist, dazu stehe ich heute. Und das ist das Problem gewesen. Irgendwelche misstrauischen Sachen, die nicht einmal in der Regel belegt worden sind. Und verständlicherweise haben sich die Leute insofern wirklich nicht frei gefühlt. Die Schuld liegt bei denen hier und die sie angeleitet haben. Ja, das, darüber kann man ja nun gar nicht, finde ich, anderer Meinung sein. Und das hat uns geschadet, auch im Ruf. Ich habe zum Beispiel hier einige Rektorenkonferenzen geleitet. Ich war eine Zeit lang, wir hatten das offiziell nicht so genannt, aber war ich quasi der Präses der DDR-Rektorenkonferenz. So war ich mit 67 mit allen Rektoren oder nicht allen in Bad Godesberg bei der Westdeutschen Rektorenkonferenz. Ich war 72 in Montreal bei der Konferenz der Weltuniversitäten von der International Association of Universities, habe diese Weltkonferenz mitgemacht im Hotel Queen Elizabeth und dann der Gilles-Universität einen Vortrag gehalten. Ich habe also in Paris UNESCO-Konferenzen mitgeleitet. Aber es war, wie oft ist mir diese Frage, die verständliche Frage gestellt worden, wie kommt es, wenn ihr Schulze einladen und Meyer kommt? Ja, das war leider so. Und das ist ja der Grund, warum ich gesagt habe, ich mache Schluss. Ich bin ja ausgeschieden aus dem Ministerium und dann nach Göteborg gegangen als Gastprofessor, weil ich diese schizophrene Geschichte, die kriegte ich in meinem Kopf nicht mehr zustande.
Gut, ich denke, wir können es dabei belassen. Die dritte Hochschulreform bleibt ein Dauerthema und wird uns wieder beschäftigen. Ich glaube, dass wir für heute